Verse 10 bis 20 ist ein nächster Teil, ein vierter Abschnitt im zweiten Teil des Epheserbriefes. Ich habe hier groß D, der würdige oder Anweisungen für den geistlichen Kampf oder der würdige Wandel im geistlichen Kampf, aber es ist besser hier Anweisungen im geistlichen Kampf. Verse 10 bis 20. Hier haben wir vier Aufforderungen. Zu dem, was noch zu schreiben geblieben ist, oder zu dem, was noch übrig geblieben ist, meine Brüder, werdet innerlich gekräftigt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Weiterer Aufruf, Vers 11, zieht an die volle Rüstung Gottes. Vers 14, stehet also eure Lenden umgürtet, und dann kommen ganz die Teile dieser Rüstung bis Vers, inklusive Vers 17, und dann heißt es in Vers 18 als vierter Befehl, und betet dabei zu allen Zeiten im Geist. Diese Vers 17 gehört noch zu der Waffenrüstung, heißt es einfach, der Helm ist noch aufzunehmen, der Helm des Heils, aber gehört dazu, zu dem stehet also. Also vier, man kann hier das in vier Abschnitte aufteilen mit vier Aufforderungen, vier Befehle. Jetzt zum Schluss des Briefes lässt uns Paulus hinter die Kulissen schauen. Er sagt, es gibt da einen Kampf und ihr müsst merken, dass hinter den vordergründigen Problemen, die da sind, stecken Dämonen. Und ihr müsst richtig kämpfen und ihr müsst die richtigen Waffen verwenden in diesem Kampf. Sonst werdet ihr unterliegen. Und er beginnt mit Vers 10, der erste Befehl, werdet stark, werdet gekräftigt in dem Herrn. Die Kraft ist im Herrn, also er beginnt nicht mit den Kampftaktiken des Feindes, sondern er beginnt mit dem Hinweis, wo die Quelle der Kraft ist. Die Kraft ist im Herrn und es ist seine Kraft. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht in eurer Stärke. Also das Wichtigste, was die Christen hier wissen sollen, ist, dass die Verbindung, dass die Stärke kommt, die Kraft kommt, wenn sie in Verbindung stehen mit dem Herrn, mit der Kraftquelle. Also es ist entscheidend wichtig, in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu bleiben. Ohne ihn können wir nichts tun. Wenn es nicht die Kraft des Herrn ist, dann wird nichts geschehen. Wie hat Luther gesagt, in unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es kämpft für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Die Rüstung kann ich nur in der Kraft des Herrn gebrauchen. Und die ist eine unübertreffliche Kraft. Die ist groß genug. Mit meinem Gott kann ich sogar über Mauern springen. Das ist das Erste. Werdet gekräftigt. Das ist interessant. Er sagt, es ist ein Befehl. Werde stark, kann man nur jemandem sagen, wenn man ihm auch die Kraft einflößen kann oder die Kraftquelle dazu gibt. Werde stark und ich zeige dir, wo du dir die Kraft holst, nämlich beim Herrn. Jeder Christ, manche sagen, ja Herr, ich bin so schwach. Ja klar sind wir schwach, der Herr weiß das schon, dass wir schwach sind, aber der Herr sagt, werde stark. Ja, ich habe es in Schwachheit getan. Ja, du darfst ruhig sagen, ich habe es in der Kraft getan. Und zwar in der Kraft des Herrn habe ich es getan. Und ihm gebührt die Ehre. Also die Kraft ist vorhanden. Und das Zweite, zieht an die volle Rüstung Gottes. Das griechische Wort heißt die Ganzrüstung, die ganze Waffenrüstung. Es ist eine ganze Rüstung. Also wenn nur ein Teil fehlen würde, wären wir verwundbar. Es muss alles abgedeckt sein, sozusagen. Wenn es nur einen Schwachpunkt gibt in meinem Wandel, wird der Feind das ausnutzen für seine Zwecke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Und es ist Gottes Waffenrüstung, es ist nicht unsere Waffenrüstung, es ist seine Rüstung. Und die ist nicht zu groß. Der David, der hatte mal eine Rüstung bekommen, da war sie zu groß. Ja, die von Saul sollte er anziehen. Das geht nicht, da kann ich. Aber Gottes Rüstung passt. Und sie ist zugeschnitten für uns. Jetzt kommt die Begründung, das geht immer noch zu diesem Vers, dass die zum zweiten Befehl, ziehet an, die ganze Waffenrüstung Gottes. Die Begründung, weswegen ist die anzuziehen? Damit ihr stehen könnt, damit ihr gegen die listigen Vorgehensweisen oder gegen die listigen Methoden oder Manöver des Feindes stehen könnt, weil bei uns der Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Erstrangigen, gegen die Autoritäten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Wesen der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Also, weswegen müssen wir die Rüstung anziehen? Wegen der Art des Feindes. Und er beginnt jetzt, einen Feind zu beschreiben, damit man sich klar wird, aus eigener Kraft kann man gegen so einen großen Feind nicht kämpfen. Also das Erste, was er hier sagt, er ist nicht Blut und Fleisch. Nicht aus Blut und Fleisch, Menschen sind aus Blut und Fleisch, aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen Dämonen, die dahinter stecken. Dieser Feind ist stärker und größer als wir, wir haben keine Chance. Wir sind diesem Feind nicht gewachsen. Und deshalb haben wir Respekt vor diesem Feind. Und deshalb verwenden wir die göttliche Rüstung und nicht die eigene Rüstung. Wir müssen uns in Acht nehmen vor diesem Feind. Der hat ziemlich listige Methoden. Menschliche Methoden genügen da nicht im Kampf, im geistlichen Kampf. Und es ist gut, wenn wir genau auf die Bibel schauen, was sagt Gott, wie wir eigentlich kämpfen sollen. Es gibt ja heute viele Christen, die sagen, wir müssen irgendwie kämpfen. Wir probieren mal so und dann probieren wir anders und irgendwas wird ausprobiert. Das ist viel wichtiger, dass wir genau in die Bibel hineinschauen und sagen, was ist eigentlich wirkungsvolles Kämpfen? Wir kämpfen nicht gegen schwierige Christen oder gegen schwierige Menschen, wir kämpfen gegen Dämonen, die dahinter stecken. Wir kämpfen gegen Sünden und sündige Verhaltensweisen, die sich ausgebreitet haben. Und das ist der Feind, der dahinter steckt. Wir kämpfen nicht gegen homosexuelle Geschwister. Wir kämpfen gegen einen höheren Feind. Die Homosexualität hat sich ausgebreitet. Aber der eigentliche Feind, der dahinter steckt, das sind nicht irgendwelche Grüne oder Politiker oder irgendwer, sondern das ist der Feind, der Satan selbst und seine Dämonen. Er ist Geist, er ist nicht Fleisch und Blut, er ist Geist. Das heißt hier geistige Wesen in den himmlischen Bereichen. Also das heißt, wenn er Geist ist, dann ist er unsichtbar und unfassbar. Ich kann ihn nicht packen und ich weiß nicht, wo er steckt. Ich kann ihn nicht mal erkennen. Übrigens, wenn zwei Geister kommen würden, ein Engel und einer wäre Satan. Einer kommt bei der Tür herein und einer kommt bei der Tür herein. Einer wäre ein guter Engel und anderer wäre der Satan. Niemand von uns würde wissen, wer der gute Engel ist und wer der Satan. Niemand würde es wissen. Erst wenn sie lehren, anfangen, wenn sie sich auf die Kanzel stellen und dann uns etwas erklären und lehren und wir dann die Bibel schauen, in der Bibel schauen, ob das stimmt. Erst dann könnten wir feststellen, welcher der Satan ist und welcher der gute Engel ist. Aber so, von dem, was sie, von der Erscheinung, ich meine, diese erscheinen ja nicht physisch. Es gibt es natürlich auch, dass sie physisch erscheinen könnten, aber hier wird beschrieben, das sind einfach Geister, aber diese Geister bemächtigen sich ja von Menschen. Diese Geister geben ihre Gedanken in Menschen hinein. Und wir müssen nicht meinen, die sind dann irgendwo draußen, die sind oft auch in den Gemeinden. Und dann sprechen diese Menschen in dem Geist, in einem falschen Geist. Und der Apostel Johannes sagt, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen, und zwar in die christliche Welt hinausgegangen. Prüfe die, ob die aus Gott sind. Ich habe einmal im Fernsehen diese berühmte Fernsehpredigerin, es fällt mir ihr Name nicht ein, Joyce, ja. dann habe ich mir gedacht, naja, was sie sagt, eigentlich ganz nett, eigentlich gute Dinge. Aber dann, wenn man mal genauer nachdenkt, was die lehrt, die macht zuerst macht sie viele Witze und das ist schön und das ist lustig. Und dann, was lehrt sie eigentlich? Die lehrt ein Wohlstandsevangelium, das mit der Bibel nichts zu tun hat. Die lehrt ein falsches Evangelium. Eine andere Frau war, die hat erzählt von dem, was sie erlebt hat. War eine tragische, ganz tragische Geschichte, was sie erlebt hat. Bei anlässlich eines Frauenfrühstücks hat sie das erzählt. Ich habe die Kassette gehört und wir waren in der Frage, ob wir sie einladen sollen oder nicht. Und einige Schwestern haben gesagt, die müssen wir unbedingt einladen. Die redet von Vergebung und wie sie ihren Mörder, ihre Tochter vergeben konnte und so weiter. Und dann habe ich mal genau hingehört, was die Frau eigentlich wirklich lehrt. Die Frau meint es durch und durch ehrlich, durch und durch, das ist für mich keine Frage, aber welches Evangelium hat sie gelehrt? Und dann habe ich mir mitgeschrieben, die Dinge, dann bin ich selber erschrocken, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Das ist ein falsches katholisches Evangelium, was diese Frau lehrt. Ein Vergebungsevangelium. Und die haben sich alle bekehrt, nur der katholische Seelsorger, der braucht sich ja nicht bekehren. Die sind ja sowieso alle gläubig. Das war ein Verrat an dem Evangelium, was diese Frau gemacht hat, ohne dass sie es gewusst hat. Aber der Geist, der dahinter steckte, das war das Böse. Die Frau vielleicht nicht, die hat Schlimmes erlebt, aber der Geist, der hinter dieser Frau steckte, ich habe den Geschwistern gesagt, Geschwister, wir dürfen niemals solche Frau einladen und so ein Evangelium verkündigen lassen an die Menschen, die wir zum Glauben bringen wollen. Ein falsches Evangelium, und ich weiß das katholische Evangelium, ich kenne das gut genug. Und ich habe genau dieses Evangelium gehört. Ein Evangelium, was mich jahrelang in den Fesseln der katholischen Kirche gehalten hat und wo ich nicht Durchblick haben konnte, weil mir niemand die Bibel klar erklärt hat. Wir brauchen heute wieder ganz, ganz scharfes Denken. Was sagt die Schrift eigentlich? Und wir müssen erkennen, dass wir hier ein vermischtes Evangelium haben vielerorts. Er ist Geist, er ist unsichtbar, er ist unfassbar. Unser Kampf ist daher nicht mit menschlichen Mitteln zu kämpfen. Er ist mehrzählig, das heißt, da sind viele. Er hat nämlich Helfershelfer, es heißt, die Geister der Bosheit sind mehrere. Das sind nicht einer allein. Aber er ist nicht allmächtig und er ist nicht allwissend, schon gar nicht, und er ist nicht allgegenwärtig, aber er hat so viele Helfershelfer und deshalb ist er so weit verbreitet. Er hat sogar eine Hierarchie, er hat ein Königreich, da sind Fürsten und Mächte und Autoritäten, Erstrange, solche, die höher stehen und solche, die weniger hoch stehen, da gibt es also eine Hierarchie sogar unter diesen Dämonen. Weltbeherrscher der Finsterniswelt, also die herrschen in der ganzen Welt, und zwar dort, wo Finsternis ist. Dahin kommen wir gleich. Er ist böse, er ist gegen die, er ist, er, das sind boshafte Geisterwesen, die würden aber ganz lieb sein, würden sie sich zu erkennen geben. Oder wenn sie in gewissen Menschen sich manifestieren oder Menschen verführen. Diese Menschen sind oft ganz lieb, die bösen Geistern dienen. Aber in Wirklichkeit steckt hier ein feindliches Evangelium dahinter, das kein Evangelium ist. Der kennt keinen Respekt vor Gott und er kennt kein Erbarmen und er wird sein Werk durchziehen, wenn er nur kann. Er greift von hinten an, er schaut, dass er die Schwachen packen kann, er ist ein Widersacher, ein Diabolos, heißt ein Gegenwerfer, der wirft, ein Querschießer würden wir sagen, ein Opponent, und er lässt nicht locker, also der ist böse und wir müssen uns dessen bewusst sein. Er ist ein Weltbeherrscher, das heißt, es geht hier um Macht. Er ist mächtig, aber seine Macht ist begrenzt. Er ist kein Gott. Er ist zwar der Gott dieser Welt, aber er ist nicht wirklich Gott. Er ist eingeschränkt in seiner Macht. Er hat nur eine gewisse Zeit zum Wirken. Gott wird ihm die Zeit dann abkürzen. Und er hat nur eine gewisse begrenzte Bewegungsfreiheit. Er wirkt in der Finsternis. In der Finsterniswelt, er ist wie mit Ketten an die Finsternis gebunden, im Bilde gesprochen. Das ist das Nächste, er ist in der Finsternis. Das heißt, was heißt Finsternis? Dort, wo Sünde ist, moralische Finsternis. Das heißt nicht Mitternacht und so weiter, solche Sachen. Nein, nicht Mitternachtsgeister, sondern es geht hier um Böse, moralisch Böses, das ist Finsternis. Und dort, wo Sünde geduldet wird, dort kann er sich ausbreiten. Dort, wo Sünde sich ausbreitet, gebt nicht Raum dem Teufel, sagt der Apostel Paulus in vorher in Kapitel 4, Vers 28. Und jetzt hier auch, er wirkt in der Finsternis und wenn Sünde ins Spiel kommt, dann hat er Raum. Überall, wo wir es mit Sünde zu tun haben, haben wir es auch mit dem Feind zu tun. Das muss uns mal klar werden. Und wir müssen geistlich vorangehen mit dem Wort Gottes. Und dann, er ist in den himmlischen Bereichen, steht hier noch. Er ist also in der geistlichen Welt, in der jenseitigen Welt, das heißt nicht in der diesseitigen Welt. Die diesseitige Welt, das ist die sichtbare Welt. Die jenseitige Welt, die ist nicht weit weg, die ist auch hier, nur ist sie nicht sichtbar. Würde Gott uns mal den Vorhang, der uns trennt zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, würde Gott mal diesen Vorhang auf die Seite schieben, dann würden wir merken, da sind ja ganz viele Zuschauer heute Abend. Ja. Die Engel schauen zu und der Herr selber ist gegenwärtig und wenn wir im Licht wandeln, dann sind wir sicher. Dann sind wir im Lichtbereich. Aber wenn wir Sünde dulden, dann sind wir nicht sicher. Dann müssen wir sehr aufpassen. Dann haben wir dem Feind schon Raum gegeben. Also deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die richtigen Waffen verwenden. Wie geht es weiter? Er sagt hier gegen die listigen, wie sagt er? Gegen die listigen Vorgehensweisen des Feindes, Vers 11. Hier bin ich hier bei diesem, wegen der Art des Feindes müssen wir eine Waffenrüstung haben und wegen der Art seines Vorgehens, Vers 11. Wie geht er denn vor? Listig, mit Geschick. Der ist Jahrzehnte, Jahrhunderte lang geschickt, Jahrtausende lang schon, hat er seine Übung, Menschen zu verführen und zu versuchen. Es ist beides, Verführung und Versuchung. Und die Verführung und die Versuchung hat ein Ziel, den Menschen zum Sündigen zu bringen, den Christen zum Sündigen zu bringen, denn wenn der Christ sündigt, dann kriegt er Raum. So war es ja bei Adam und Eva auch. Der Satan wollte den Herrn Jesus zum Sündigen verleiten. Deshalb sagt er, du kannst den Weg zur Weltherrschaft abkürzen, wenn du mich anbetest. Das Ziel war die Weltherrschaft und Jesus wusste, dass ihm die Weltherrschaft ohnehin gehört. Aber das wäre ein Abkürzungsweg gewesen. Also er wollte, dass er aus der Abhängigkeit von Gott heraustritt und das will er von uns auch. Übrigens, der Satan ist kein Name, Satan hat keinen Namen, es ist der Satan, das ist ein Titel. Der Satan ist ein hebräisches Wort, heißt der Widersacher oder wir könnten sagen der Feind. Und Diabolos ist auch, also Diabolos heißt Teufel, ist auch kein Name, ist auch ein Titel. Das ist der Opponent, der Querschießer. Das ist eigentlich das gleiche Wort, das Hebräisch heißt es einfach der Satan und Griechisch heißt es der Teufel. Das sind zwei verschiedene, der Diabolos, zwei gleiche Begriffe in verschiedenen Sprachen. Diabolos heißt übrigens nicht Durcheinanderwerfer, das stimmt nicht, sondern Querschießer. Dia heißt quer und ballo heißt werfen, also quer reinwerfen, was reinwerfen. Ein Opponent also. Ja, jetzt zurück. Die Art seines Vorgehens. Nun, jetzt, wie er vorgeht, Paulus sagt nur listige Manöver. Aber wenn man andere Bibelstellen liest, merkt man diese listigen Manöver. Und ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Ich habe die hier notiert, blau. Ablenkung vom Göttlichen. Ablenkungsmanöver, das hat immer schon gut funktioniert. Ablenkungsmanöver, nicht, dass nur nicht die Menschen zu viel Zeit haben zum Gebet, zum Nachdenken über Gottes Wort, zum Lesen, Durchdenken des Wortes Gottes, nur nicht das, das wäre gefährlich. Dass die Menschen sich nur nicht viel mit der Wahrheit beschäftigen, dann kann man ihnen nämlich die Lüge leichter auftischen. Also Ablenkung vom Göttlichen. Was wir heute haben, ist, die Welt ist angefüllt, nicht nur mit Literatur, sondern auch mit SMS und mit E-Mails und mit elektronischen Dingen. Niemand kann eigentlich das alles lesen, was er lesen könnte. Heute hat man zu allem Zugang. Aber die Bibel wird weniger gelesen. Lassen wir uns nicht ablenken von dem Eigentlichen. Na, auch die Sorgen können einen ablenken und der Wohlstand kann einen ablenken und sogar die Drangsal kann einen ablenken, die Bedrängnis, die Verfolgung kann einen auch ablenken. Allerlei Umstände können einen ablenken von Jesus Christus, von seinem Wort. Der entscheidende Kampf spielt sich in unseren Gedanken ab. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt. Der entscheidende Kampf ist nicht dann, wenn man schon vor der Versuchung steht, sondern das war vorher schon in den Gedanken. Habe ich mich in den Gedanken vorher schon entschieden, treu an Gott zu bleiben? Wenn dann die Versuchung kommt, habe ich mich ja schon entschieden und weiß, wie ich zu handeln habe. Nein, muss ich sagen. 100-mal nein. Aber wenn ich nicht klare Gedanken habe, wenn meine Gedanken nicht klar beim Wort Gottes sind und bei dem, was Gott will, ja, soll ich oder soll ich nicht? Und wenn dann die Versuchung kommt, dann falle ich. Wer viel an die Sünde denkt, wird sie irgendwann dann tun. Wer viel Werbung schaut, wird irgendwann das kaufen, was er schaut. Und wer viel an Sünde denkt, wird irgendwann das tun. Er entstellt Gottes Aussagen, das ist das Nächste hier. Er sagt, sollte Gott gesagt haben. Er ist der Lügner von Anfang an, er stellt das in Frage, er streut Zweifel. Er sagt nicht gleich einfach nein, sondern er streut die Zweifel. Ja, kann man das wirklich so nehmen, wie die Bibel das sagt? Also wir sind doch nicht von gestern. Man kann genau die Bibel alles so nehmen, wie die Bibel es sagt. Die Wissenschaftler sind von gestern. Gott ist denen weit voraus. Die Wissenschaftler wissen nicht viel. Sie wissen ein bisschen mehr als wir, die wir heute vielleicht hier sitzen, über einige Spezialgebiete. Aber sie wissen nicht über das Wesen Gottes. Und deshalb müssen wir uns von dem Wort Gottes prägen lassen und genau schauen, wie denkt Gott und was sagt er. Über die Schöpfung. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Genauso wie die Bibel es sagt. Zuerst hat er die Erde gemacht und das Weltall. Keine Sterne, keine Planeten, sondern die Erde und das Weltall. Das hat er zuerst gemacht. Und das Licht am ersten Tag. Und dann hat er gefüllt. Nein, dann hat er geordnet und dann hat er gefüllt. 3 Tage geordnet und 3 Tage gefüllt. Und so weiter. Also Entstellung der Aussagen Gottes. Es ist sein Trick. Sowas hat Gott doch nicht gesagt. Übrigens, heute haben wir schlechte Bibelübersetzungen. Habe ich schon einmal darüber gesprochen, glaube ich, vor ein paar Jahren. Schauen Sie, dass Sie gute Bibelübersetzungen haben. Das ist auch eine Taktik des Satans, dass wir immer mehr und mehr schlechte Bibelübersetzungen haben, die nicht genau sind. Hoffnung für alle ist eine schlechte Bibelübersetzung, ist nicht genau. Und ich kann das beweisen, kann ich Ihnen zeigen. Schauen Sie, dass Sie eine Elberfelder, eine Menge, eine Schlachter, eine Luther, das sind noch die relativ wortgetreu, der eine mehr, der andere weniger, aber wortgetreu übersetzen. Und wir brauchen genaue Bibeln. Wozu? Ah ja, ich habe noch was vergessen hier. Das nächste, er möchte trennen, Trennung. Vom Leib Jesu Christi abtrennen. Das ist wie der Wolf, der die Schafe abtrennt, die jungen Schafe. Einmal hat er eins abgetrennt von der Herde und wenn es von der Herde abgetrennt ist, dann kann er es reißen. Und so gibt es Christen, die lassen sich abtrennen, dann sind sie irgendwelche individuelle Single-Christen und haben nicht die Kraft zu widerstehen. Oder man wird entmutigt oder durch irgendwelche Leiden abgetrennt. Nein, irgendwelche Bitterkeiten von den Christen, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht und dann zieht man sich zurück von den Christen. Das Gift. Wir brauchen Gemeinschaft. Denken, das Denken verderben, ist das Letzte, was ich hier aufgeschrieben habe. Es gibt noch mehr, aber der Feind möchte unser Denken er möchte sein Gedankengut und seine Denkweise in uns hinein verfrachten. In der Apostelgeschichte, wieso hat der Satan euer Herz erfüllt? Oder Johannes 13, Vers 2. Der Satan hat den Judas gebraucht, er erfüllte ihn mit seinem Denken. Und hat das Denken des Judas verändert. Der Satan will, dass wir anders denken. Nämlich so wie er. Gut, das gäbe ein ganzes, da könnte man mehrere Stunden drüber reden, über dieses Thema. Aber wir müssen weiter. Vers 13, wozu jetzt müssen wir diese Waffenrüstung anziehen? Er sagt, in Vers 13 wiederholt er sich zum Teil, nehmt deswegen die volle Rüstung Gottes auf, damit ihr imstande seid, am bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen. Also das ist es, um zu widerstehen und am bösen Tage stehen zu können. Der böse Tag ist der Versuchungstag. Der böse Tag ist der Tag, an dem wir uns verteidigen müssen. Übrigens, es handelt sich hier um einen Verteidigungskampf. Es ist hier nicht ein Angriffskampf. Wir werden das gleich sehen. Die Stellung können wir nur halten, wenn wir vorher gelernt haben, mit der Rüstung gut umzugehen. Und wir müssen also vorher gerüstet sein. Dann können wir stehen, das heißt die Stellung behalten. Christus hat gekämpft. Wir brauchen kein neues Land einnehmen. Das Land ist schon lange eingenommen. Wir müssen jetzt die Stellung behalten. Er hat den Feind besiegt. Wir müssen ihn jetzt am Boden halten. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen widerstehen dem Feind. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir müssen widerstehen. Die Marie Durand war 38 Jahre im Gefängnis, im Turm in Frankreich. 38 Jahre, eine Hugenottin. Und die hat mit ihren Fingernägeln eingeritzt in die Steine, Resiste, das heißt widerstehen. Und sie hat gesiegt. Der Herr hat sie aufgenommen. Und sie wird eine große Krone bekommen. Dritter Befehl, Vers 14 bis 17, stehet gerüstet. Stehet also. Jetzt kommt die Rüstung im Einzelnen. Zuerst wird einfach betont, stehet also, schaut, dass ihr diese Stellung behaltet. Und dann wird diese Rüstung beschrieben, sind drei Bekleidungsstücke zuerst, die an der Lende, ein Gürtel, dann ein Panzer der Gerechtigkeit. Dann Schuhe an den Füßen. Dann werden Waffen beschrieben, ein Schild, also der Schild des Glaubens, der Helm und ein Schwert. Der Helm ist vielleicht auch eine Bekleidung, der ist beides, Bekleidung und Schutz. Ja, in dem Sinne ist er nicht eine Waffe. Aber. Ja, also Schild und Schwert hier als Waffe. Schild als Schutzwaffe, als Schutzstück, muss ich sagen, es ist keine richtige Waffe. Die einzige wirkliche, echte Waffe ist das Schwert. Gut, Widerstand leisten, was heißt das jetzt? Und ich habe hier das jetzt versucht, das aufzuschreiben hier. Das erste, der Gürtel der Wahrheit. Also steht nun umgürtet an den Lenden mit Wahrheit. Also Widerstand leisten heißt, in der Wahrheit stehen. Der Gürtel hält alles zusammen. Der Gurt. Wenn man den nicht hat, dann fällt alles auseinander. Was ist hier gemeint, Wahrheit? Man könnte meinen, vielleicht ist die Wahrheit des Wortes Gottes gemeint, aber er spricht ja nachher vom Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Es scheint hier also mehr noch darum zu gehen, dass es eine Haltung ist, eine Haltung, die sich zur Wahrheit stellt. Wir müssen echt sein. Wir müssen echt sein und müssen uns zur Wahrheit des Wortes Gottes stellen und zur Wahrheit in unserem Leben stellen. Es hat nicht Sinn, irgendetwas vorzutäuschen, dann wird der Feind uns fangen können. Also wir müssen einerseits uns mit der Wahrheit beschäftigen und wir müssen uns zu dieser Wahrheit stellen in unserem Leben. Das heißt, wir müssen die Wahrheit auf unser Leben sich auswirken lassen und uns dem ganz, ganz öffnen und sagen, ja Herr, ich bin jetzt offen und ehrlich und sauber und ich möchte mich jetzt von dir korrigieren lassen. Wenn wir unwahr sind und was Falsches vorgeben, werden wir sogar Werkzeuge des Feindes werden. Wir können es uns leisten, liebe Geschwister, unser Gesicht zu verlieren, wenn es für die Wahrheit ist. Wir können es uns leisten, dass wir sagen, ich bin eigentlich gar nicht das, was ihr denkt, was ich bin. Ich bin nämlich in mir, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Alles, was wirklich Gutes ist, das ist das, was der Herr Jesus getan hat und dazu bekommt er die Ehre. Das nächste ist, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Widerstand leisten heißt gerecht leben. Gerechtigkeit ist hier praktische Gerechtigkeit. Natürlich haben wir unsere Gerechtigkeit in Christus, Christus ist unsere Gerechtigkeit, unser Schmuck und Ehrenkleid. Klar, das ist die Ausgangsbasis. Er hat uns gerecht gemacht, hat unsere Sünden vergeben. Aber das ist nicht der Kampf, damit kämpfe ich noch nicht. Kämpfen tue ich dann, wenn ich gerecht entsprechend lebe. Das heißt, dass ich ihm nicht Raum gebe, dass ich breche mit der Sünde, dass ich meine Schwächen erkenne und daran arbeite, dass ich lerne zu verzichten auf Dinge, die mich zum Sündigen hinführen oder dass ich auch fliehe vor Dingen, wo ich weiß, das ist eine Gefahr für mich, fliehe die Unzucht, dass ich diene und leide. Es geht hier um ein gerechtes Leben vor Gott. Also, dass sich das auswirken kann in meinem Leben. Das ist ein Brustpanzer. Dann kann der Feind nichts tun. Dann ist kein Tadel, dann kann man dem nichts vorwerfen. Aber wenn Menschen uns was vorwerfen können, wenn sie sagen, wenn wir tadelnswert sind, sagen, ja, das ist ja, dann sagen sie, es ist ja nur ein Heuchler, der. Alles, was er sagt, gilt nicht. Schau dem, wie der lebt. Also der Brustpanzer, gerecht leben. Dann weiter, die Schuhe. Widerstand leisten heißt Stellung beziehen, die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium anziehen, also für das Evangelium Stellung beziehen, uns zu dieser Botschaft des Evangeliums klarstellen, dazustellen. Wenn man irgendwo neu hinkommt, ist es am besten, gleich am ersten Tag sagen, übrigens, ich bin Christ, oder irgendwie zeigen, oder dann sehen Sie mich, dass ich die Bibel lese oder so. Sie müssen wissen, wo ich herkomme. Nicht verbergen. Wir sind Soldaten Christi, und die müssen bereit sein. Sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, heißt in Offenbarung 12. Wort ihres Zeugnisses. Das nächste, Vers 16, ist der Schild des Glaubens. Der Schild ist hier der römische Schild gemeint, der große, viereckige, hinter dem man sich verstecken kann. Der hat man manchmal der war aus Holz und Leder und hat man mit Öl bestrichen. Da wurden die, wenn da Brandpfeile drauf geschossen wurden, sind sie gerade erlöscht. Das war nicht einfach ein trockenes Holz, wo dann alles in Feuer aufgeht. Nein. Pfeile sind das, was der Feind abschießt. Einflüsterungen, Anfeindungen, irgendwelcher Art. Das muss man erkennen. Achtung, das ist eine Anfechtung. Manche Geschwister erkennen zu spät, dass das eine Anfechtung ist. Ich hatte eine Krankheit und ich konnte nicht nach Rumänien reisen. Ich hatte so einen Hexenschuss, konnte nicht nach Rumänien reisen. Und ich dachte, wahrscheinlich ist das eine Anfechtung. Da habe ich ganz fest gebetet, habe viele Geschwister angeschrieben, betet für mich. Ich stehe vor einer Reise und jetzt habe ich einen Hexenschuss. Ich kann mich kaum bewegen. Und es war dann so. Die haben gebetet. Und am nächsten Morgen, am übernächsten Morgen war das weg. Dann einen Tag später musste ich reisen. Und dann habe ich dort, wo ich war, habe ich dann zu den Geschwistern das erzählt. Und dann hat mir am Ende der Woche einer gesagt, jetzt weiß ich, warum du einen Hexenschuss hattest. Wenn wir das verpasst hätten, das war so wichtig, das waren so wichtige Dinge. Der Feind wollte das nicht. Die Pfeile sind ganz verschiedener Art. Und der Herr kann uns die Augen öffnen, dass wir sehen, Achtung, hier ist Gefahr. Das nächste, Vers 17, der Helm des Heils, Widerstand leisten heißt, den Ruhm der Hoffnung festhalten, die Zuversicht der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Der Helm, der muss fest umgebunden sein. In Hebräerbrief ist davon die Rede, dass man sich nicht irgendwie diese Hoffnung nehmen lässt. Da waren Christen, die waren in Gefahr, wieder ins Judentum zurückzugehen. Na, vielleicht war es doch nicht so ganz das Richtige und so. Und dann sind sie in der Gefahr gestanden, zurückzufallen, zurückzugehen. Der Helm der Hoffnung des Heils, der Helm die Zuversicht, dass wir das Heil bekommen werden, auch wenn wir noch jetzt das nicht sehen. Aber eines Tages werden wir es sehen. Wir sind gerettet worden und wir werden eines Tages gerettet werden im vollen Sinn des Wortes. Dann wird alles erfüllt. Nächstes, das Schwert des Geistes viel und richtig anwenden. Widerstand leisten heißt das Wort Gottes richtig anwenden. Das Wort Gottes verwenden überhaupt. Wenn wir sprechen, was sprechen wir? Irgendwelche Theorien oder sagen wir, aber Gott sagt so. Gott sagt so. Da können die nichts anderes sagen. Die können sagen, ja, lass die Bibel und ich will dich nicht hören. Doch, Gott sagt so. Ja, und wenn sie sagen, aber wir glauben nicht an die Bibel, trotzdem sagen wir, Gott sagt so. Das bleibt im Raum stehen. Und das Gewissen arbeitet. Die Schrift zitieren. Es tut gut, einige Verse auswendig lernen und ganz wichtige Verse, die wir anderen Leuten sagen können. Wir leben vom Wort Gottes selber, täglich brauchen wir das und wir halten es fest, wir füttern uns damit, aber wir kämpfen auch damit für die anderen. Die Waffe, übrigens das Schwert, ist kein Bogen. Da steht nicht da den Bogen mit dem Pfeil. Nein, da ist ein Schwertkämpfer und ein Schwertkämpfer ist einer, der musste ganz nah an den Feind herangehen. Und das ist es. Im Geistlichen müssen wir direkt das Wort Gottes weitergeben, von Mensch zu Mensch. Und wenn der Feind kommt, der Satan kommt und uns anfechten will, dann zitieren wir Gottes Wort. Gott aber sagt so. Wenn Zweifel kommt, Gott aber sagt so. Ich weiß von Menschen, die waren depressiv, ganz schwierige Zeit. Aber dann haben sie einfach ein paar Bibelverse, aber Gott sagt so und das hat ihnen geholfen. Ja, und das Letzte, die letzte Aufforderung, viertens, das Wichtigste, betet dabei zu allen Zeiten. Widerstand leisten heißt beten. Ständiger Kontakt zum Hauptquartier ist das Lebenselement des Soldaten, der Jesus Christus dient. Ständiger Kontakt mit dem Hauptquartier. Wenn dieser abbricht, dann ist ein Soldat verloren, irgendwo im Feindesland. Aber er braucht Funkkontakt. Die Rüstung können wir nicht ohne Verbindung mit dem Herrn gebrauchen. Die hilft uns wenig, wenn wir die Verbindung mit dem Herrn nicht halten. Gebet ist der erste Beruf des Christen. Der Schuster macht Schuhe, hat Luther gesagt. Der Schuster macht Schuhe, der Bäcker macht Brot und der Christ betet. Gerade auf diesem Gebiet versagen wir sehr oft. Man denkt, ja, zum Schluss tue ich noch beten. Zuerst mache ich das und das und das und zum Schluss noch beten. Und der Schluss, der fehlt dann. Keine Zeit mehr gehabt zum Beten. Die Jünger waren da mit dem Herrn Jesus und er sagt, komm, wir gehen beten. Wachet mit mir. Wachsam. Jetzt ist das ist die Schlacht zwischen Wahrheit und Lüge gewesen, dort in Gethsemane an dem Abend. Gethsemane und Golgatha. Der Kampf der Wahrheit gegen die Lüge. Und was machen die Jünger? Sie schlafen. Was macht der Herr Jesus? Er betet. Und was war dann? Dann gab es keine Gelegenheit mehr. Das war, an diesem Abend war das die letzte Chance zu beten. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Dann kamen die Soldaten im Garten und so weiter und Petrus macht alles verkehrt. Dann, wenn er schweigen hätte sollen, dann haut er drein. Und wenn er dreinhauen sollte oder Zeugnis geben sollte, dann schweigt er. Aber der Herr Jesus, er weiß genau, wann er schweigen muss und er weiß genau, wann er reden muss. Er hat gebetet. Petrus hat nicht gebetet. Er war nicht vorbereitet auf diese Schlacht. Hat mit falschen Waffen dann gekämpft. Und landete auf der falschen Seite, auf der Seite der Lüge. Kämpfen selber tun wir mit dem Schwert und mit dem Beten, oder? Das Schwert ist wirklich da, mit dem schlagen wir zu und mit dem Beten kämpfen wir auch. Der Josua kämpfte unten im Tal mit dem Schwert und der Mose betete. Oben am Berg mit dem Hur und mit dem Aaron. Wozu? Weil der Feind dann flieht. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann wird er sich euch nahen. Die Nähe Gottes. Ja, das hilft uns. Wann sollen wir beten? Zu allen Zeiten, heißt es hier. Zu allen Zeiten. Das heißt, den Telefonhörer nie auflegen. Oder wenn du es anders haben willst, immer online bleiben. Immer im Kontakt mit dem Herrn bleiben. Während des Zurüstens, während des Kämpfens, nach dem Kämpfen. Und wie? Im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er regt uns an zum Beten. Der Heilige Geist ist da und er ermutigt uns. Er erzieht uns. Wir sind verbunden mit ihm. Mit allem Gebet, mit Bekennen und Danken und Loben und Bitten und Fürbitte und Plaudern. Einfach mit jeder Art von Gebet. Und für wen? Für alle Heiligen. Für alle Heiligen, mit Wachen, sagt er. Schlaflos heißt es im Griechischen. Ohne zu schlafen. Also die Wächter, die mussten die Nacht wachen. Die römischen Wächter, das war bei Todesstrafe verboten, wenn man ein Nachtwächter ist irgendwo und dort eingesetzt ist als römischer Soldat. Es war bei Todesstrafe verboten, einzuschlafen. Also wenn die verpetzt worden wären, da die Wächter beim Grab Jesu, die wären alle einen Kopf kürzer gewesen. Aber die hohen Priester haben sich eingesetzt für sie. Ja. Aber sie haben geschlafen. Wir dürfen nicht schlafen, geistlich gesehen. Wir müssen wach bleiben. Das heißt, dass wir uns nicht einlullen lassen, benebeln lassen von den Dingen dieser Welt. Wir müssen nüchtern bleiben. Für wen sollen wir beten? Für alle Heiligen. Keine Lücke soll sein. Alle brauchen Gebet. Die Gläubigen brauchen ganz, ganz viel Gebet. Wir beten oft viel für die Ungläubigen. Das ist auch erlaubt. Aber wir sollen auch viel für die Gläubigen beten. Und vor allem für den Ehepartner, für die Kinder, für die Verwandten, für die Ältesten in der Gemeinde, für die Lehrer. Reichsgottesarbeiter. Paulus sagt, betet auch für mich. Er weiß es. Auch ich bin angewiesen auf die Gebete der anderen. Aber damit ihr um meine Angelegenheiten wisst und um das, was ich tue, wird euch Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, in Kenntnis setzen von allem, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und er euren Herzen Zuspruch gebe. Dann können sie besser beten jetzt, wenn sie mehr wissen. Der Schlussgruß, Vers 23, Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unverderblicher Liebe, mit unvergänglicher Liebe. Das ist das Wichtigste von allem. Den Herrn Jesus Christus lieben. Möge Gott uns segnen. Es tut mir leid, dass jetzt das länger geworden ist. Sind noch dringende Fragen da? Ja.